Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen heute Morgen fortfahren mit der Betrachtung des Lebens Jakobs und wir schlagen dazu 1. Mose 32 auf. Wir hatten vor einigen Wochen gelesen, dass Jakob wegzieht aus Mesopotamien auf Geheiß Gottes. Er kann seine ganze Familie, seinen ganzen Besitz mitnehmen und so macht er sich auf den Weg nach Hause. Dann lesen wir in Kapitel 32 zunächst, dass Engel Gottes ihm erscheinen und das hätte ihm eine große Glaubensstärkung sein können. Jakob weiß nun, wenn er nach Hause kommt, dann hat er es wieder mit Esau zu tun, mit dem Bruder, den er so schändlich betrogen hat. Die Sache liegt zwar 20 Jahre zurück, aber er weiß auch, dass es keine Verjährung gibt. In unseren Gesetzen gibt es die ja. Es gibt sie aber weder in der Natur noch bei Gott. Er sendet nun Boten an Esau. Er spricht außerordentlich demütig. Die Boten bezeichnen Esau als Herrn, Jakob als seinen Knecht und er erbittet Gnade. All das tut er, obwohl wir in Kapitel 31, Vers 3 gelesen haben, Jehova sprach zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter und deiner Verwandtschaft und ich will mit dir sein. Er hätte ganz mutig auftreten können, aber er schafft das einfach nicht. Was ist der Grund? Vielleicht der, dass er nie Buße getan hat über sein schändliches Verhalten. Er hat seinen alten Vater belogen, er hat seinen Bruder betrogen und wir lesen nie davon, dass er das einmal vor Gott in Ordnung gebracht hat. Und solange meine Schuld vor Gott nicht bereinigt ist, kann ich auch mit der Angst nicht fertig werden. Die Boten kommen mit einer furchtbaren Nachricht zurück. Esau zieht ihr entgegen mit 400 Mann. Und jetzt malt Jakob sich das aus. 400 Mann, der will Rache nehmen. Der wird mir alles wegnehmen, was ich habe. Und wir lesen in Vers 7, da fürchtete Jakob sich sehr und ihm ward Angst. Jetzt teilt er seinen Besitz in zwei Züge. Das war natürlich ein lächerliches Unterfangen. Wenn die 400 Mann kamen, die konnten ihm alles abnehmen, auch wenn er versuchte, sich ein klein wenig aufzuteilen. Und dann lesen wir von Vers 9 an, dass er betet. Es ist das erste Mal, dass uns von einem Gebet Jakobs berichtet wird. Das heißt natürlich nicht, dass das sein erstes Gebet ist. Aber zum ersten Mal ist es wohl etwas Wesentliches in seinem Leben. Er beruft sich zunächst auf den Befehl zur Rückkehr, den Gott ihm gegeben hat. Dann dankt er. Er sagt, mit einem Stab bin ich über diesen Jordan gezogen und jetzt bin ich zu zwei Zügen geworden. Dann kommt die Bitte, rette mich vor meinem Bruder Esau. Und dann beruft er sich auf die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Er bringt wirklich alles sehr geschickt vor. Aber dann bereitet er auch alles andere wieder weiter vor. Er schickt Esau ein Geschenk entgegen, damit Esau jedes Mal Ruhe hat zu sehen, was ihm eigentlich gegeben wird. Dann lesen wir in Vers 22, dass er in der Nacht seinen Besitz und auch seine Familie über den Jabbok bringt, ein kleiner Fluss. Er selbst geht wieder zurück und ist dort allein. Man wird erinnert an Josua, der bevor die Israeliten in das Land gingen, sich auch in der Nacht zurückzog und eine Begegnung mit Gott hatte. Es ist nicht von ungefähr, dass Gott Jakob erscheint, als er allein ist. Und das sind arme Menschen, die nie hin und wieder eine Stunde allein haben. Es gibt Menschen, die müssen immer jemanden um sich haben. Oder das Radio muss laufen oder irgendeine Musik. Die können nie allein und in Ruhe sein. Jakob blieb allein zurück. Und dann lesen wir, es rang ein Mann mit ihm. Nicht Jakob rang mit dem Mann, sondern der Mann rang mit Jakob. Wir wissen, dass dieser Mann ein Engel war. Das hat Jakob aber zu Anfang nicht gewusst. Denn da steht es, rang ein Mann mit ihm. Für ihn war es ganz einfach, ein Mann, der ihm dort entgegentrat. Jetzt folgt eine außerordentlich eigenartige Begegnung und wir wollen sie einmal lesen, von Vers 24 an. Und Jakob blieb allein übrig und es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anfing. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, da rührte er sein Hüftgelenk an. Und das Hüftgelenk Jakobs ward verringt, indem er mit ihm rang. Da sprach er: Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Und er sprach: Ich lasse dich nicht los, du hast mich denn gesegnet. Da sprach er zu ihm: Was ist dein Name? Und er sprach: Jakob. Da sprach er: Nicht Jakob soll hinfort dein Name sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast obgesiegt. Und Jakob fragte und sprach: Tu mir doch deinen Namen kund. Da sprach er: Warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn daselbst. Ich habe schon manche Erklärung über diese Stelle gelesen. Sie ist ja auch nicht sehr einfach. Moody zum Beispiel kommt zu dem Ergebnis, als Jakob schwach war, unfähig zu kämpfen, da hat er gesiegt. Aber ich finde das etwas selbstständig hineingelegtes. Ich denke, wir sollten nur das sagen, was da wirklich steht. Ein Engel ringt mit ihm, wir wissen nicht wie lange, sicherlich nicht während der ganzen Nacht, denn in der Nacht hatte er ja seine Familie über den Fluss gebracht, aber es kann doch eine halbe oder eine Stunde gewesen sein, es wird uns nicht gesagt. Dieser Engel überwindet Jakob nicht, es wäre ihm mühelos möglich gewesen. Engel werden in der Bibel genannt, die Gewaltigen an Kraft. Der hätte Jakob im Handumdrehen zerdrücken können. Er hat ihm also nur so viel Widerstand entgegengesetzt, wie nötig war, um Jakob beim Ringen zu halten. Und als der Engel es für angebracht schien, hielt den Kampf zu beenden, da heißt es, er berührte sein Hüftgelenk, das genügte schon. Und aus war es mit Jakobs Widerstand. Wenn die Hüfte nicht mehr arbeitet, dann ist der ganze Mann erledigt. Und so sieht man ganz eindeutig, welche Art dieser Kampf war. So war es eigentlich im ganzen Leben Jakobs gewesen. Gott hat ihm immer Widerstand entgegengesetzt. Und Jakob hätte längst merken sollen, dass die Schwierigkeiten von Gott kamen. Aber jetzt, als der Engel ihn kampfunfähig macht, da weiß Jakob sofort, du ringst gar nicht mit einem Menschen, sondern mit einem Engel. Und da tut er das, was Jakob kennzeichnet. Er hält ihn fest. Er klammert sich an ihn. Und er sagt ihm, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Es ging Jakob immer um den Segen Gottes. Für den Segen Gottes hat er alles eingesetzt. Er hatte seinen Vater belogen und seinen Bruder betrogen. Aber den Segen wollte er haben. Er hatte alles riskiert. Und so tat er es auch hier. Wie er merkte, hier ist der Engel dahinter ihm fest und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Da fragt er ihn, was ist dein Name? Wir lesen oft, dass Gott Fragen stellt oder dass der Herr Jesus jemanden fragt. Gott fragt uns nie, weil er etwas nicht weiß. Wenn Gott fragt, Adam, wo bist du? Gott wusste, wo Adam war. Wenn Gott kein fragt, wo ist dein Bruder Abel? Gott wusste, wo Abel war. Wenn der Herr Jesus Bartimäus fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Das wusste er längst. Er fragt immer, um uns zu veranlassen, einmal klar zu sagen, was ist. Und darum fragt er ihn, was ist dein Name? Und den muss Jakob nennen. Und Jakob hatte einen hässlichen Namen. Wir empfinden das nicht. Aber Jakob heißt Überlister. Im Alten Testament hatten die Namen eine ganz große Bedeutung. Als das Verhältnis Abrahams zu Gott sich verbesserte, bekam Abraham einen neuen Namen. Aus Abram wurde Abraham, ähnlich erging es Sarah. Der Name hatte eine Bedeutung. Und jetzt muss Jakob sagen, ja, ich heiße Überlister. Und vielleicht hat er dabei gedacht, Esau, der weiß das. Und mein alter Vater, der weiß das auch. Und Laban, der könnte es dir auch erzählen. Ja, der bin ich. Ich bin Jakob. Der Mann, der immer krumme Touren macht. Und dann kommt diese herrliche Antwort Gottes. Nicht mehr Jakob soll dein Name sein, sondern Israel. Israel heißt Kämpfer Gottes. Und Israel wurde der Name des Volkes Gottes. Wir lesen zum Beispiel, als Israel jung war, da liebte ich es und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Für Gott war dieses Volk jetzt das Volk Israel. Auch heute heißt der Staat ja Israel. Und diesen herrlichen Namen gab Gott Jakob. Ich glaube wirklich, das Große an Jakob war, dass Gott ihm wichtig war. Und dass er den Segen Gottes suchte. Und dass ihm der wichtiger war als alles andere. Und Gott konnte aus einem Jakob einen Israel machen. Wir können das nicht. Die Frage ist nur, ob wir es Gott auch zutrauen. Jakob war nicht sofort verändert. Bei Saul, dem König, war das anders. Samuel sagt zu ihm, du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Bei Jakob hat das noch eine Weile gedauert. Und jetzt kommt Esau zu ihm mit 400 Mann. Jakob hat seinen Besitz aufgeteilt in zwei Züge. Er hat die Familie genau nach dem Wert aufgeteilt, den sie für ihn hatte. Vorne an die beiden Mägde mit ihren Söhnen, dahinter Lea, die er nicht mochte mit ihren Söhnen. Und dann kam Rahel und Josef. Aber ganz voran ging er. Ein Feigling war er nicht. Er geht Esau entgegen, verneigt sich 7-mal. Esau läuft ihm entgegen, küsst ihn und sie weinen beide. Also Jakobs Sorge war umsonst. Esau denkt nicht an Rache, denkt nicht an Hass. Jetzt fragt man sich, wozu waren denn die 400 Mann? Jakob war ganz sicher gewesen, die 400 Mann, die kommen, er will jetzt alles nehmen, was ich habe. Das hatte Esau gar nicht vor. War nun Esau der großzügige Mann, dass man sagen kann, seht, der vergibt? Ich glaube nicht. Im Hebräerbrief wird uns Esau hingestellt als ein Gottloser. Da wird er uns als ein Mann gezeigt, vor dem die Bibel warnt. Nein, er war nicht der feine Mann. Hierhinter steckt etwas ganz anderes. Esau hat Jakob einmal demonstriert, wer er war. Er hat ihm gesagt, sieh, Brüderchen, kommst zurück, kleines Häuflein hast du. Hier, ich, Esau, 400 Mann. Weißt du noch, wie viel der Großvater hatte? 318 brachte der auf die Beine. Ich, 400. Ich bin wer geworden. Und dahinter steckte doch noch ein ganz anderer Gedanke. Du hast den Segen von Gott? Habe ich nicht. Aber ich habe 400 Mann. Du kommst wie ein kleiner, armer Kerl zurück. Dein Knecht Jakob. Jawohl, hast ganz recht. Liebe meine 400 Mann ohne Segen, als du mit deinem Segen und sich da in Mesopotamien herumschlagen. All das spricht aus dieser Begegnung. Jakob drängt Esau das Geschenk auf. Esau will es nicht haben, aber Jakob setzt sich durch. Und dann drängt Esau Jakob seine Begleitung auf. Jakob will sie nicht. Und wieder setzt Jakob sich durch. Ich kann mir denken, dass er Esau nicht getraut hat. Der hatte nur einen Wunsch, dass diese 400 wieder verschwenden, so schnell wie möglich. Er wollte auch keine 50 Mann zu seinem Schutz bei sich haben. Er weiß immer wieder einen Grund. Und dann sagt er ihm, bis ich nach Seir komme, zu meinem Herrn. Es wird uns nicht berichtet, dass er hinkam. Ich weiß auch nicht, ob er wirklich hin wollte. Aber das hat er gesagt, bis ich nach Seir komme, zu meinem Herrn. Er geht nach Sukkot, dort baut er ein Haus. Dann lesen wir in Kapitel 33 von Vers 18 an, dass er nach Sichem geht. Dort kauft er Land, dort baut er einen Altar und dem Altar gibt er einen ganz stolzen Titel. Den nennt er Altar gebaut dem Gott Israels. Bisher war es immer nur der Gott Abrahams und der Gott Isaaks. Und jetzt fühlt er sich angenommen vor Gott. Er nennt den Altar den Gott Israels. Aber von jetzt an ist er gar nicht mehr Herr in seiner Familie. Er hat ja 11 Söhne und die machen allmählich, was sie wollen. Und dann lesen wir von einem schrecklichen Geschehen. Jakobs Tochter Dinah hat sich im Lande umgesehen und schon hat ein junger Mann an ihr Gefallen gefunden und sie kurzerhand zu sich genommen. Die Söhne Jakobs sind empört und 2 von ihnen überlisten das ganze Dorf, es wird sich wohl um ein Dorf gehandelt haben, und sie schlagen alle Männer tot und plündern auch noch die gesamte Beute. Und das alles tun sie im Namen der Tugend. Wir wollen einmal 34, Vers 30 lesen. Da sprach Jakob zu Simeon und zu Levi: Ihr habt mich in Trübsal gebracht, indem ihr mich stinkend machet unter den Bewohnern des Landes, unter den Kanaanitern und unter den Perisitern. Ich aber bin ein zählbares Häuflein, und sie werden sich wieder mich versammeln und mich schlagen, und ich werde vertilgt werden, ich und mein Haus. Und sie sprachen: Sollte man unsere Schwester wie eine Hure behandeln? Es ist erschütternd, was wir Menschen fertigbringen. Sie benutzen diesen Anlass, um ein ganzes Dorf umzubringen und zu plündern. Und das alles im Namen der Tugend. In Kapitel 35 lesen wir dann, dass Gott wieder Jakob erscheint. Gott ist ihm sehr oft erschienen, wenn ich richtig gezählt habe, 8-mal. Immer wieder begegnet Gott ihm. Und er sagt ihm: Ziehe hinauf nach Bethel, wohne da selbst und baue da selbst einen Altar. Bethel ist für Jakob der ganz besondere Ort. Dort hat er übernachtet auf seiner Flucht vom Hause aus, vom Elternhaus nach Mesopotamien. Da ist ihm Gott erschienen. Da hat er die Leiter gesehen, die bis zum Himmel reicht, an deren Spitze oben Gott stand. Gott hat ihm eine wunderbare Verheißung gemacht. Und Bethel ist für Jakob wohl immer ein ganz wichtiger Ort geblieben. Und dann lesen wir in 35, Vers 2, einen erstaunlichen Satz. Da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die bei ihm waren: Tut die fremden Götter hinweg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Und wir wollen uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Und ich werde da selbst einen Altar machen, dem Gott, der mir geantwortet hat am Tage meiner Drangsal und mit mir gewesen ist auf dem Wege, den ich gewandelt bin. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand und die Ringe, die in ihren Ohren waren. Und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Man meint, man lese nicht recht. Ihr seht die Söhne Jakobs, und Jakob ist doch ein Enkel Abrahams, eines der geistlichsten Menschen, die je gelebt haben. Und was haben die? Die haben Götzen. Es wird jetzt nicht genau gesagt, was für welche, aber es waren doch irgendwelche Götzen, die man vergraben konnte. Was steckt denn eigentlich dahinter? Dahinter stecken 2 Dinge. Einmal in jedem Menschen, ob es weiß oder nicht, ob es will oder nicht, steckt die Überzeugung von Gott. Zum Atheisten muss ein Mensch gemacht werden. Zunächst einmal ist er überzeugt, dass Gott ist. Und Atheist ist ein Mensch auch meist nur eine Zeit lang in seinem Leben. Dann wird er befreit von diesem Wahn. Aber nun das Zweite. Fast alle Menschen wollen Gott irgendwie sehen und greifen können. Der Gott, den die Bibel uns vorstellt, den wir nicht sehen können, den wollen sie nicht. Wahrscheinlich, weil sie unfähig sind. Das zweite Gebot heißt: Du sollst dir kein Abbild machen. Es ist interessant zu sehen, dass in den meisten Katechismen, die die Kirchen herausgeben, das zweite Gebot fehlt. Man macht sich eben doch ein Abbild. Und man will nicht, dass das im Gegensatz zum Gesetz Gottes steht. Also lieber, als dass man das elende Bild rausschmeißt, streicht man das Gebot. Ich lernte einmal ein Ehepaar kennen. Ich wohnte bei ihm. Sie war früher katholisch gewesen, er evangelisch. Und sie hatten sich viel darüber gestritten und dann hatten sie beschlossen, diese Frage nun endgültig zu klären, was richtig ist. Und sie haben das so gemacht, dass sie anfingen, die Bibel von vorn an zu lesen und immer aufzupassen, was ist richtig, katholisch oder evangelisch. Und sie fanden sehr schnell eine Antwort. Als sie nach 2. Mose 20 kamen, da fiel ihnen auf, als sie die Gebote lasen, dass die katholische Kirche das zweite Gebot gestrichen hat. Dann haben sie gesagt, dann kann die unmöglich richtig sein, eine Kirche, die ein Gebot streicht. So wurden sie beide evangelisch. Sie wussten nicht, dass die evangelische Kirche auch das Gebot gestrichen hat. Und nachher haben sie das gemerkt, da sind sie auch aus der ausgetreten. Warum wird das Gebot getilgt? Menschen sind fast alle unfähig auszukommen ohne das Götzenbild. Und Gott ist das ein Gräuel. Wir wollen einmal 5. Mose 27 lesen. 5. Mose 27, Vers 15. Vorher im Vers 11 heißt es, dass wenn sie über den Jordan kommen, dass ein Fluch und ein Segen ausgesprochen werden soll. Und im 15 finden wir den ersten Satz des Fluches. Verflucht sei der Mann, der ein geschnitztes oder ein gegossenes Bild macht. Ein Gräuel vor Jehova. Ein Machwerk von Künstlerhand. Und es im Geheimen aufstellt. Und das ganze Volk antworte und sage, Amen. Nicht einmal bei uns ist das ganze Volk in der Lage zu sagen, Amen. Wir wissen, dass es Menschen gibt, auch heute, die davor niederknien. Vor 2 Jahren konnte man lesen und sogar im Fernsehen sehen, dass der Papst vor der schwarzen Madonna von Zenz-Stockau 20 Minuten gebetet hat. Dann wird gesagt, der betet doch nicht zu der Madonna, der betet zu Gott. Das haben die Israeliten in der Wüste auch gemacht. Sie haben ein Kalb gemacht und haben nicht gesagt, das ist was ganz Neues. Sie haben gesagt, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten herausgebracht hat. Und gerade das will Gott nicht haben, dass wir uns von ihm ein Bild machen. Gott ist so viel größer, als unser Verstand es sich ausmalen kann, dass wir nie in der Lage sind, ihm zu folgen. Ich habe gerade ein Büchlein über Albert Einstein gelesen. Der Mann ist unendlich tief eingedrungen in die Geheimnisse der Natur. Und dieser Mann, der so viel wusste, der schreibt, als er in die Akademie nach Berlin berufen wird, jeden Tag erkenne ich, wie arm und schwach mein Verstand ist. Und er sagt einmal, wir sind wie Menschen, die an einem Betonklotz stehen und ein wenig daran geritzt haben. Wir wissen nicht, was darin ist. Wir können Gottes Schöpfung nicht erfassen. Und dann sollten wir Gott erfassen. Und dann sollten wir uns ein Bild machen. Vom Herrn Jesus lasen wir heute Morgen, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Das bezieht sich aber nicht auf seine Gestalt. Es ist auffällig, dass wir in den 4 Evangelien keine einzige Bemerkung über das Aussehen Jesu finden. Alle Vorstellungen von ihm sind menschliche Fantasie. Gott will nicht, dass wir uns daran hängen. Jakob also zieht nach Bethel, baut einen Altar, empfängt einen neuen Segen und wir sehen wieder den großen Widerspruch, den es im Leben eines Knechtes Gottes geben kann. Segen und Verheißung in Fülle und irdische Not ohne Ende. Als er vom Bethel wegzieht, stirbt Rahel. Und was ihm das gewesen ist, geht aus einem Gespräch mit Josef hervor. 1. Mose 48, Vers 7, wo er davon spricht, wie es mit ihm war. Und dann sagt er, denn ich, als ich aus Paddan kam, starb Rahel bei mir im Lande Kanaan. Auf dem Wege, als noch eine Strecke Landes war, um nach Ephrat zu kommen. Und ich begrub sie da selbst auf dem Wege nach Ephrat. Das ist Bethlehem. Wieder musste er einen schweren Verlust hinnehmen. Und jetzt hing sein ganzes Herz an Josef, dem Sohn Rahels. Und als Josef 17 war, haben seine Brüder ihn verkauft. Aus Neid. Neid spielt im menschlichen Leben eine ganz gewaltige Rolle. Wir sind nicht alle gleich. Aber wir vergleichen uns mit den anderen und wo wir nicht mitkommen, da stellt sich der Neid ein. Überall ist er ein mächtiges Mittel. In der Politik wird außerordentlich viel mit Neid gearbeitet. Damit kann man Stimmen gewinnen, indem man sagt, seht mal die doch nicht, die haben ja mehr als ihr. Und diese Brüder haben Josef aus Neid verkauft. Die Pharisäer, so lasen wir es heute Morgen noch, haben den Herrn Jesus aus Neid überliefert. Der Drang, vorn zu stehen, der Drang, der Erste zu sein, lässt Menschen, wenn sie unter der Leitung des Geistes Gottes stehen, jegliche Rücksicht vermissen. Sie verkaufen Josef, aber sie tun noch etwas, was eigentlich noch ein Meiner ist. Sie sagen ihrem Vater Jakob, er sei tot. Das mussten sie tun. Sie konnten ja nicht sagen, er ist verkauft. Dann hätten sie ja gesagt, wir sind die Schurken, die ihn verkauft haben. Jetzt sagten sie, ein wildes Tier hat ihn zerrissen. Und so steht Jakob da in seiner Verzweiflung. Er ist getäuscht worden. Der andere täuschte, wurde selber getäuscht. Und er hat 22 Jahre um Josef getrauert. 13 Jahre war Josef im Gefängnis. Dann kamen die 7 guten Jahre, das sind 20. Und dann nach den 2 schlechten Jahren, den ersten 2 von den 7, kam die Kunde, Josef lebt. In Kapitel 37, Vers 35 lesen wir, seine Söhne trösteten ihn. Man muss sich die schändliche Szene einmal vorstellen. Was haben die denn wohl zu dem Vater gesagt? Sie haben gesagt, Vater, einen Sohn hast du verloren, aber du hast uns doch noch. Wir sind noch da. Es ist ein Skandal, wenn man das liest. Aber jetzt müssen wir dazu ein Wort aus der Offenbarung lesen. Ein Wort, das alles wieder umstellt, das uns einen Einblick gibt in die Güte Gottes. Ein ganz wunderbares Wort, Offenbarung 21 von Vers 10 an. Und er führte mich im Geist im Weg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommend aus dem Himmel von Gott. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Da sind sie. Diese Namen, diese 12 Söhne, von denen 10 doch so schreckliche Heuchler und Verbrecher waren. Und dann wird man an ein Wort erinnert aus 1. Korinther 6, Vers 9. Oder wisset ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irret euch nicht, weder Hurer noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder noch Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solches sind euer etliche gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Das ist ganz einfach Gottes Weg mit uns. Und wir sollen es nie vergessen, wenn wir von einem noch so furchtbaren Verbrechen hören und lesen. Wir selber sind nicht besser. Und wir selbst leben nur von dem Erbarmen, das Gott uns erweist. Es folgt jetzt der Bericht über die 2 Reisen der Söhne Jakobs nach Ägypten. Das war eine sehr harte Sache für Jakob, denn es ist oft schlimmer, zu Hause zu warten auf den, der in Gefahr ist, als selber die Gefahr zu erleben und zu durchleben. Und dann wollen wir lesen, wie Jakob auf alles reagiert, in Kapitel 42, Vers 36. Sie kommen wieder und sagen ihm, dass Simeon festgehalten wurde und dass sie jetzt Benjamin mitnehmen wollen. Und dann heißt es, und ihr Vater Jakob sprach zu ihnen, ihr habt mich der Kinder beraubt, Josef ist nicht mehr und Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr nehmen. Dies alles kommt über mich. Es ging wieder das Selbstmitleid heraus. Selbstmitleid, was zu dem Schlimmsten gehört, dem wir erliegen können. Aber er fragt nicht, warum kommt das alles über mich? Gott wird niemals etwas Böses und Schweres über uns bringen, ohne dass es einen heilsamen Grund für uns hat. Und wir sollten uns immer fragen, warum trifft mich das? Wir lesen nicht, dass Jakob diese Frage stellt. Dann lesen wir Kapitel 43, Vers 14, vor Antritt der zweiten Reise. Und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Manne, dass er euch euren anderen Bruder und Benjamin loslasse. Und ich, wenn ich der Kinder beraubt bin, so bin ich der Kinder beraubt. Wieder Hoffnung und gleichzeitig Resignation. Und dann endlich kommen sie zurück und bringen ihm die wunderbare Kunde, dass Josef lebt. Davon lesen wir in 45, Vers 26. Und sie berichteten ihm und sprachen, Josef lebt noch und er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Da erstarrte sein Herz, denn er glaubte ihnen nicht. Und sie redeten zu ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Und er sah die Wagen, die Josef gesandt hatte, ihn zu holen. Und der Geist ihres Vaters Jakob lebte auf und Israel sprach, genug. Josef, mein Sohn, lebt. Ich will hinziehen und ihn sehen, ehe ich sterbe. Jetzt zieht er weg und Gott spricht ihn an. Jakob, Jakob. Wir finden siebenmal in der Bibel, dass Gott Menschen anspricht und ihren Namen zweimal nennt. Der erste ist Abraham. Als er daran gehindert wird, Isaak zu opfern, da ruft Gott Abraham, Abraham. Der zweite ist hier Jakob in Kapitel 46. Der dritte ist Mose vor dem Dornbusch. Und der vierte Samuel, wie der Engel in der Nacht zu ihm spricht, als er noch ein kleiner Junge ist. Drei finden wir im Neuen Testament. Der Herr Jesus sagt, Martha, Martha. Und dann in Lukas 20, Simon, Simon, der Satan hat euer begehrt, ich habe für euch gebetet. Und dann schließlich die bekannte Stelle aus Apostelgeschichte 9. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Dann in Kapitel 46, Vers 29, haben wir endlich die Begegnung zwischen Jakob und Josef. Dann spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Gosen. Und als er seiner ansichtig wurde, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Halse. Und Israel sprach zu Josef, nunmehr mag ich sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe, dass du noch lebst. Jakob hat noch 17 Jahre gelebt in Ägypten. Wenn ich die Geschichte eines der Großen im Reiche Gottes mir näher ansehe, dann frage ich mich auch immer, ob sie auch in Hebräer 11 genannt werden. Hebräer 11 ist ja das Kapitel der Glaubenshelden. Ja, Jakob steht in Hebräer 11. Aber mit einer Bemerkung, die wahrscheinlich keiner von uns hineingesetzt hätte. Da steht, dass er im Glauben jeden seiner Söhne gesegnet hat in Ägypten. Und das zeigt uns, wie außerordentlich schwierig die Situation der Israeliten in Ägypten war. Wir können das ja alle lesen, ohne zu empfinden, was eigentlich war. Der Auszug aus Ägypten war so schwer, dass Gott mit großen Wundern eingreifen musste, sonst wären die Israeliten nie aus Ägypten herausgekommen. Sie waren in jedem Lande zu völliger Bedeutungslosigkeit herabgesunken. Sie waren zunächst und da war kein Gedanke dran, dass sie wieder herauskommen. Jakob im Glauben sah alles ganz anders. Er hat sogar Ephraim und Manasse für sich beansprucht als seine Söhne. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden als Söhne des ersten Mannes im Lande ganz aufgingen in der ägyptischen Aristokratie, außerordentlich groß war. Aber Jakob wusste, nein, die beiden, die gehören zu mir. In Ägypten war Israel zum ersten Mal im Ghetto. Interessant, dass das Leben dieses Volkes, das so oft im Ghetto gewesen ist, abgesondert unter dem Zwang anderer, die mächtiger waren, dass das Leben in einem Ghetto begonnen hat. Das musste sein. Sie wären nie ein Volk geworden. Wenn wir das lesen, was Juda schon tat, Kapitel 38, dann sehen wir, wie die Vermengung mit den Bewohnern des Landes gar nicht aufzuhalten gewesen wäre, wenn Gott sie nicht herausgenommen hätte. Und es war Gott so wichtig, dass sie heranwuchsen zu seinem Volk, abgesondert von allem, dass er sie nach Ägypten ins Ghetto tat. Für sie außerordentlich schwer. Es wurde zur Knechtschaft und zur Sklaverei. Aber so wurde Gottes Plan wahr. Selbst die Brüder mit ihrem Verbrechen an Josef haben einen Beitrag leisten müssen zum Plan Gottes. Oder sieht man, dass für sie alles schwer war? Für Josef, der 13 Jahre im Gefängnis saß, für Jakob, der 22 Jahre trauerte, für das Volk, das 400 Jahre in der Knechtschaft war. Gott nimmt keine Rücksicht auf das irdische Wohlergehen, das wir so sehr, sehr schätzen. Aber er erreicht sein Ziel. Und damit zeigt er uns, wie wichtig dieses Ziel ist. Und wir sind oft nicht bereit, auch nur ein ganz klein wenig von unserem Wege abzugehen, um das zu tun, was Gott gefällt. In der Herrlichkeit werden wir sie alle wiedersehen. Ja, das steht ja geschrieben. Ihr werdet sie zu Tische liegen sehen mit Abraham, Isaac und Jakob. Da werden auch die 10 sein, die Josef nach Ägypten verkauften. Wir werden sie alle wiedersehen. Und eins wird uns bewusst sein. Alle, die da im Himmel sind, sind Menschen mit ihren vielen Fehlern, die nur eins rühmen können. Die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes. Und die eine große Frage, die wir uns da oben stellen werden, ist die: Wie bin ich nur hierher gekommen? Warum, oh Gott, hast du mich gewürdigt, im Glauben hinzufinden zu Jesus Christus? Warum darf ich einer von denen sein, die in der Herrlichkeit sind, wo so viele draußen hinausgestoßen sind? Und wir werden es verstehen, dass sie dort das Lied singen: Den, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Das ist der einzige Weg, wie Menschen vor Gott bestehen können. Und allezeit sei unserem Vater Dank, dass er diesen Weg erfunden hat.